Weil diese Konzeptlosigkeit, die führt zur Erschöpfung. Es wird ganz viel in Deutschland gerade diskutiert über die Rahmenbedingungen in Kitas und Schulen, die fehlende Ausstattung, das fehlende Personal, die fehlende Qualifizierung der Fachkräfte. Und ja, das stimmt alles. Da haben wir ein absolutes Defizit und das müssen wir immer wieder auch der Bildungspolitik gegenüber betonen. Jetzt kommt aber ein ganz großes Aber von mir. Und das Aber heißt, dass Strukturen und schlechte Strukturen natürlich nicht alles erklären, was teilweise an Qualität fehlt, was nicht geleistet werden kann. Und gerade in schlechten Strukturen brauchen wir Konzepte, die uns tragen. Wir brauchen klare Zuständigkeiten. Wir brauchen, bleiben wir wieder beim Beißen, wir brauchen ein klares Konzept, wenn morgen der nächste Beißvorfall stattfindet in der Gruppe.
Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Auf die ersten Jahre kommt es an, dem Podcast von Fröbel und Nifpe für pädagogische Fachkräfte. Ich bin Katrin Hohmann und interviewe monatlich Expertinnen und Experten zu vielfältigen Themen der frühkindlichen Bildung und Entwicklung, immer wissenschaftlich fundiert und zugleich nah an der Praxis. Hallo, ich freue mich, Sie zu einer neuen Podcast-Folge begrüßen zu dürfen. Diese trägt den Titel »Schwierige Kinder gibt es nicht. Herausforderndem Verhalten professionell begegnen«. Heute geht es um ein Thema, das viele pädagogische Fachkräfte in ihrer alltäglichen Arbeit stark bewegt. Herausforderndes Verhalten bei Kindern und wie wir darauf professionell reagieren können. Kinder, die laut, wild, wütend oder aggressiv wirken, passen oft nicht in unser Bild vom forschenden, explorierenden, kompetenten Kind und stellen uns vor Herausforderungen. Und dabei geht es oft nicht nur um das Verhalten des Kindes, sondern oft stoßen auch pädagogische Fachkräfte an ihre eigenen Grenzen. Um über dieses Thema zu sprechen, haben wir Doktorin Andrea Touris eingeladen. Sie lehrt und forscht am Institut für Kindheits- und Schulpädagogik an der Justus-Liebig-Universität Gießen, leitet den Masterstudiengang Inklusive Pädagogik und Elementarbildung und hat sich intensiv mit genau diesem Thema beschäftigt und kürzlich auch das gleichnamige Buch »Das schwierige Kind« herausgegeben. Herzlich willkommen, Andrea.
Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
Genau, da wechseln wir auch direkt aufs Du über. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, das schwierige Kind, der Buchtitel. Hast du den bewusst so provokant gewählt?
Ja, und wir haben ja auch alle, also mit alle meine ich alle 17 AutorInnen, diskutiert. Mit jedem von euch habe ich über den Titel diskutiert, weil der natürlich so ein bisschen aus der Reihe fällt in Bezug auf die Titel, die wir sonst so für Publikationen wählen. Und es war mir aber tatsächlich wichtig, hier auch dieses Thema auf eine Art und Weise anzusprechen, dass es quasi auch die Leute interessiert, die das erstmal natürlich so wahrnehmen. Das ist schwierig, das ist anstrengend. Und eben nicht dieses romantisierende Wording, wie du das auch gerade so einleitend dargestellt hast, zu verwenden. Aber es gibt ja eben so ein dickes, fettes Fragezeichen hinter dem Titel. Und der steht eben dafür, dass wir genau das in Frage stellen sollen, wenn wir so ganz situativ und spontan so super defizitorientiert und gestresst auf kindliche Verhaltensweisen reagieren.
Und es passiert manchmal, es passiert uns allen manchmal und gleichzeitig können wir eine ganze Menge tun, um das zu verändern. Und wenn du an das schwierige Kind mit dicken Fragezeichen denkst, hast du ein bestimmtes Kind oder auch bestimmte Alltagssituationen dabei im Kopf?
Ja, also das muss man tatsächlich sagen, dass es so viele Situationen in den letzten Jahren gab, also auch noch vor der Pandemie, wo ich gemerkt habe, egal über was ich spreche, egal über was ich lehre, egal zu was ich für die Beratung beim Träger oder bei Kitas eingeladen bin, egal bei welchem Thema, wir kommen doch dann immer wieder auf einzelne Kinder zurück, die den Rahmen sprengen, die belasten. Es gab dann eben einfach auch viele Beispiele von Kindern, die in ihrem Verhalten nicht verstanden worden sind und wo ich mir dachte, wir müssen doch mal die ganzen AkteurInnen, die zu diesen Themen arbeiten, rund ums herausfordernde Verhalten zusammenbringen, erst in der Ringvorlesung und dann später auch in diesem Buch, weil es da tatsächlich noch einen großen Wissensbedarf gibt, diese Kinder besser zu verstehen und dann eben auch adäquater so handeln zu können, dass es eben förderlich für diese Kinder ist, die erstmal aus dem Rahmen fallen. Und aber auch, das ist mir ganz wichtig, entlastend für die pädagogischen Fachkräfte.
Und wenn du das so beschreibst, was mir auch ganz toll auffällt, ist, dass Fachkräfte in Seminaren immer öfter sagen, die Kinder werden auch immer noch herausfordernder und es werden immer noch mehr davon. Wie beobachtest du das oder was würdest du dazu sagen, wenn dir jemand sagt, ja, aber es werden doch auch immer mehr und es wird immer ja anstrengender?
Also das höre ich auch ganz oft. Ich bin ja jetzt primär gesehen Wissenschaftlerin und schaue mir natürlich die Datenlage an und habe deswegen auch Klaus Fröhlich-Gildorf im ersten Beitrag unseres Buchs gebeten, doch mal auf diese Frage einzugehen. Und wenn man sich die Daten anschaut, dann muss man erstmal sagen, nein. Also wenn es um das Thema geht, welche Kinder sind verhaltensauffällig und wie viele, dann ist diese Zahl konstant gleich geblieben. Die liegt so bei circa 20%. Wenn es eben um das Thema Verhaltensauffälligkeit geht, was ja auch nochmal ein anderes Thema ist als das Thema herausforderndes Verhalten. Ich denke, da kommen wir noch drauf, genau auf diesen Unterschied. Der ist nämlich besonders relevant. Das heißt, wenn man sich jetzt erstmal diese Daten anschaut, dann stellt man sogar nach der Pandemie fest, das ist sogar ein bisschen rückläufig und müsste erstmal sagen, nein, prinzipiell gibt es erstmal keine Indizien durch Studien, dass diese Zahl sich erhöht. Warum also denn dann diese Wahrnehmung, die ich natürlich auch erlebe? Und das liegt, glaube ich, daran, dass wir uns eben genau herausforderndes Verhalten anschauen müssen. Und herausforderndes Verhalten zeigt quasi auf zwei Seiten einer Medaille. Ja, Fröhlich-Gildorf hat den Begriff geprägt und erklärt ihn auch im Beitrag 1 und sagt eben, es braucht ja auf der einen Seite ein Kind, das ein gewisses Verhalten zeigt, was immer das dann auch ist. Und auf der anderen Seite braucht es Erwachsene, pädagogische Fachkräfte, Eltern, Supermarktkassiererin, wen auch immer, der gerade dabei ist, die Person, die gerade dabei ist und sagt, das stresst mich total oder das geht doch nicht, das ist doch unmöglich, das ist doch nicht normal. Und deswegen lenkt er den Fokus weg vom Kind hin zu der Frage, wie ist denn eigentlich meine Wahrnehmung? Warum stört mich denn etwas? Und meine Erfahrung zeigt ja eben auch, dass das Spannende bei herausfordernd wahrgenommenem Verhalten ist, dass das, was in einer Kita den Rahmen sprengt und alle in den Wahnsinn treibt oder auch ins Burnout, vielleicht in der anderen Kita, 10 Minuten entfernt, überhaupt gar keine Belastung oder Herausforderung darstellt. Und ich glaube, da müssen wir genauer hinschauen. Was führt in einem Kontext, in der einen Familie, in der einen Schule, in der einen Kita, zu dem Label herausfordernd oder schwierig? Und was führt in einer Einrichtung dazu, dass das eben gar nicht als herausfordernd wahrgenommen wird? Und da sind wir natürlich dann auch bei Strukturen, Rahmenbedingungen, Haltungen, Wissen.
Und ich kann mir vorstellen, dass wenn Fachkräfte das hören und eher in dem Szenario leben, in dem es so anstrengend ist, die wünschen sich natürlich auch ein anderes Setting, dass wir es anders erleben können. Weil ich denke, das geht so vielen so, ne? Die sagen, ach, ich würde da gerne, und es zeigt ja auch der Erfolg des Buches, ne? Ich würde da gerne einfach ein paar Handlungsweisen und andere Sichtweisen bekommen. Vielleicht bleiben wir nochmal einen Moment bei der kleinen Definierung. Du hast gerade schon gesagt, da gibt es ein bisschen Unterschiede in herausfordernd und auffällig. Magst du dazu das nochmal ein bisschen abstecken?
So, es geht ja hier um die Frage, was ist verhaltensauffällig und was ist herausfordernd? Und Verhaltensauffälligkeiten, die werden zum Beispiel auch in der Forschung klar definiert. Das sind bestimmte Verhaltensweisen von Kindern, wo man eben sagt, die geben uns auf jeden Fall ein Indiz dafür, dass es vielleicht eine zusätzliche Unterstützung in der Entwicklung braucht, eine Therapie, eine Förderung, vielleicht auch erstmal eine Diagnostik. Das können eben Verhaltensweisen sein, die es beispielsweise im Kontext von ADHS gibt, dann eben auch mit so einer Diagnose einhergehen, also eine sehr ausgeprägte Unaufmerksamkeit, eine sehr starke Impulsivität, wo man eben sagt, passt das quasi, ist das quasi noch entwicklungsangemessen, ist das altersangemessen? Das ist die eine Sache, das wird dann eben in wissenschaftlichen Studien abgefragt. Und man schaut auf, wie viele Kinder solche Verhaltensweisen, die als auffällig klassifiziert werden, zutreffen. Daher kommt dann eben diese Zahl 20%. Das ist ja auch eine ganze Menge. Ja, da bräuchte man ja auch einfach dringend Konzepte. Und auf der anderen Seite gibt es eben diesen anderen Begriff, das herausfordernde Verhalten oder ausführlicher herausfordernd wahrgenommenes Verhalten. Und das muss sich eben nicht unbedingt überlappen. Ja, es kann sein, dass ich als pädagogische Fachkraft oder als Praktikantin oder als Studierende bestimmte Verhaltensweisen als sehr herausfordernd wahrnehme, die aber gar keine klassische Verhaltensauffälligkeit darstellen. Also beispielsweise Beißen in der Krippe im Kleinkindalter. Das ist in Anführungszeichen normal. Das ist alltäglich. Wir wissen aus internationalen Studien, Beißvorfälle in der Krippe passieren 10-mal im Monat, 4-mal blutig. Das ist in dem Sinne also keine Verhaltensauffälligkeit, wo ich jetzt eben therapeutisch intervenieren müsste, weil wir eben wissen, es ist in der Regel nicht aggressiv motiviert. Es kann aber trotzdem, das kannst du dir gut vorstellen, sehr herausfordernd sein, wenn ein Kind in einer Krippe ist, das regelmäßig beißt und natürlich dann auch die Eltern der anderen Kinder, der gebissenen Kinder, auf der Matte stehen und sagen, das kann so nicht weitergehen. Das kann eine ganze Institution, ein ganzes Gefüge sehr, sehr stressen. Man würde aber trotzdem nicht von einer Verhaltensauffälligkeit sprechen. Und eine Krippe, die beispielsweise ein sehr systematisches Konzept im Umgang mit Beißverhalten hat, die würde das vielleicht auch nicht als herausfordernd wahrnehmen, weil es eben professionell bearbeitet ist und es ein systematisches Konzept gibt. Genau diesen Unterschied würde ich machen. Und da sind wir natürlich direkt auch bei der Frage, wie schaut denn ein systematisches Konzept aus?
Das war gerade total anschaulich beschrieben, genau mit diesem Beißvorfall oder Vorfällen, was das mit uns macht. Und jede Fachkraft, die das mehr als einmal erlebt hat, ich glaube, der zieht sich schon alles zusammen. Wir wissen, ne, wir können das in uns abrufen, was es mit uns machen kann. Und wie wir uns aber anders fühlen, wenn wir, so wie du gerade beschreibst, ein System dahinter haben, wenn wir einen Handlungsplan uns erarbeitet haben und wenn wir bei den Ursachen auch ein bisschen weiter schon schauen konnten und da nicht so ohnmächtig sind, um dann schnell zu reagieren, im Stress vielleicht noch, sondern wirklich systematisch draufschauen. Ich bin gerade so ein bisschen hin und her gerissen, ob wir zuerst nochmal auf Ursachen für Verhaltensweisen schauen oder schon direkt drauf blicken, weil das ist das, was Fachkräfte ja meistens sofort interessiert. Was kann ich denn stattdessen tun? Wie kann ich mich denn schützen?
Ja, aber vielleicht bleiben wir doch nochmal kurz bei den Ursachen, wo du das auch direkt so thematisierst, wenn das für dich okay ist, weil ich glaube, das ist auch gleichzeitig der erste Schritt in der Frage, wie schaut denn ein systematisches Konzept aus? Und deswegen bin ich auch so dankbar, dass Klaus Fröhlich-Gildorf in diesem ersten Beitrag ja auch diesen Zyklus vorstellt, den wir heranziehen können in Bezug auf die Frage, wie können wir denn systematisch an so ein Thema herangehen? Und da ist es erstmal relativ egal, ob das die beißenden Kleinkinder sind oder die Konflikte auf dem Schulhof, die total eskalieren unter Kindern, ohne dass da auch nur ein Kind dabei ist, das im klassischen Sinne eine Verhaltensauffälligkeit hat. Das kann ja genauso stressen, obwohl die Kinder viel älter sind und das ein ganz anderes Setting ist. Und dieser Zyklus sagt eben, als erstes beobachten und wirklich genau schauen, wo passiert's, was ist davor passiert. Und da muss ich auch immer so an Dr. Christa Schäfer denken, die in der Ringvorlesung war, und sagte, man kommt an die Ursachen ganz gut ran, wenn es bei uns in der Institution nicht zugeht wie auf dem Polizeirevier. Also wenn wir da nicht in die Verhörlogik reingehen, wer ist schuld, wer hat angefangen, sondern wenn wir erstmal wirklich sehr genau beobachten und natürlich die betroffenen Kinder, die beteiligt sind, auch anhören und diese Perspektiven einfangen. Das ist für mich so das allererste, da offen zu sein in der Beobachtung. Denn es kann sehr, sehr vielfältige Gründe geben, egal ob es fürs Beißen oder für Konflikte auf dem Pausenhof. Und in einem zweiten Schritt beim Analysieren, da sind die Ursachen nämlich auch wieder zentral. Und ich habe gerade eine aktuelle Studie durchgeführt, wo ich eben festgestellt habe, da muss man sehr stark aufpassen, dass es nicht zu sogenannten Interpretationsfehlern kommt. Ja, und die vier häufigsten Interpretationsfehler, die ich in meinen Daten gefunden habe, deswegen finde ich dann Stichwort Ursachen so wichtig, ist, das Kind will nur Aufmerksamkeit. Ja, das ist jetzt alles nur gespielt, egal ob beim Beißen oder beim Konflikt auf dem Pausenhof. Der zweite Interpretationsfehler könnte sein, wenn wir nicht aufpassen, das ist Erziehungssache. Kind hat zu Hause keine Grenzen gekriegt, ist so ein Klassiker, den sehen wir wirklich immer wieder in den Daten, in den Berichten zu herausforderndem Verhalten. Ja, also die Eltern sind schuld. Das könnte aber auch sowas sein wie, es ist ein Kulturproblem. Der Junge hat keinen Respekt vor uns, weil wir Frauen sind. In Wirklichkeit hat der Junge aber ADHS hat einfach noch große Mühe in der Impulskontrolle. Und Nummer 4, was ich auch in den Daten sehe, ist dieses, das ist doch jetzt nur Theater, ja, das Theatralische, ja, das ignorieren wir. Und was ist der Problem an diesen Interpretationsfehlern? Nicht nur treffen sie nicht zu, sie sind auch überhaupt nicht zielführend. Wenn man das als Ursache heranzieht, dann ist man ja handlungsunfähig. Die Eltern sind schuld, der Kulturraum, die Theatralik des Kindes. Und dann gehen halt die Konflikte auf dem Pausenhof weiter oder das Beißen. Und ich habe halt die nächste blutige Bisswunde. Und deswegen finde ich das so spannend, dass du das quasi nochmal so zusammengepackt hast. Ursachen anschauen, Weil, wie gesagt, ich kann hier falsch abbiegen. Und jetzt sind wir auch genau bei der Zielsetzung unseres Buches. Um da nicht falsch abzubiegen, brauche ich Fachwissen. Das ist wirklich die Erfahrung, die ich gemacht habe. Eine Haltung trägt mich nicht durch den Tag. Ich kann eine super Haltung oder eine bedürfnisorientierte Haltung haben. Deswegen haben ja du und Lea Wedewart auch dieses großartige Grundlagenkapitel über bedürfnisorientierte Pädagogik geschrieben, weil es ohne die gar nicht geht. Und das ist die Grundlage. Aber dann brauche ich Fachwissen. Ich muss wissen, was sind 8 typische Gründe für Beißverhalten? Was sind typische Konfliktthemen von Grundschulkindern, um dieser Ursache fachlich auf den Grund zu gehen, weil ich nur dann Strategien auswählen kann. Und auch die stellen wir ja im Buch vor, sehr konkret, weil es ja nicht nur um das große Ganze geht, was können Leitungen tun, was kann Politik tun, Träger, sondern für Fachkräfte geht es ja, wenn sie das ein oder andere Kapitel am Mittwochabend um 22 Uhr lesen, ganz groß um die Frage, was kann ich denn morgen anders machen? Wenn ich die Ursache erkannt habe, welche Strategie probiere ich morgen aus? Ja, Donnerstag auf dem Pausenhof oder in meiner Krippengruppe, die dann zu implementieren und natürlich auch immer wieder zu prüfen, war die Strategie passend oder muss ich zurück ins Rad, ins Analyserad, nochmal beobachten und so weiter und so fort.
Und das ist tatsächlich was, was in der Praxis, das erlebe ich auch in den Fortbildungen immer und immer wieder, das Beobachten kommt so kurz. Und ich sage auch immer gerne, ne, beobachten statt fehlinterpretieren, ne, weil manche Fachkräfte kommen dann schon mit so einer klaren, ich würde fast sagen, Diagnose, so wie du es auch gerade beschrieben hast, oder vielleicht auch nicht eine Diagnose, sondern Interpretation, ne? Es macht nur Theater, es will das und das. Das macht ja auch was mit mir, mit meiner Bewertung. Wie trete ich dem Kind gegenüber, dem ich etwas unterstelle? Ja, wundervoll. Also das Modell, sich wirklich heranzuziehen von Fröhlich-Kiehltorf, um wirklich kleinschrittig vorzugehen und zu prüfen. Wir brauchen Wissen und mit dem Wissen können wir auf Ursachenforschung gehen. Und du beschreibst auch gerade nochmal die Bedürfnisse, ne, da wirklich ein Stück tiefer zu blicken.
Ja, und wenn ich da kurz nochmal ergänzen kann, ja, auch Stichwort Diagnose. Du hast völlig recht, pädagogische Fachkräfte dürfen gar keine Diagnose oder keine Verdachtsdiagnose stellen. Ich aber lebe, aber gerade das in diesem Kontext, die Kinder werden immer auffälliger, das immer häufiger passiert. Ja, ob das nicht mal Autismus ist oder ADHS. Und da ist es, glaube ich, wichtig, dass wir uns, ich bin ja auch selber Kindheitspädagogin, wieder darauf besinnen, was wir können und was wir dürfen. Und das ist eben das genaue Beobachten von Kindern und das pädagogische Begleiten. Und da müssen wir wirklich aufpassen. Ich merke auch, dass zum Beispiel der Begriff, das Kind ist psychiatrisch auffällig, immer inflationärer verwendet wird. Und wenn ich dann frage, aha, gab es da eine psychiatrische Abklärung? Gibt es eine psychiatrische Diagnose? Nein. Okay, dann müssen wir einen anderen Begriff finden. Dann müssen wir entweder beim herausfordernden Verhalten bleiben oder vielleicht auch bei einer Auffälligkeit, die wir sehen in Bezug auf eine Entwicklungsnorm, die nicht erfüllt wird. Und auch da finde ich das wirklich so, so wichtig, da auch drauf zu achten, wie, mit welchem Blick und mit welcher Formulierung, mit welchem Wording gehen wir an die Sache ran.
Um vor Stempeln zu schützen, ne, und irgendwie dieses Schubladendenken zu fördern. Und gleichzeitig, ne, du sagst, bleibt bei euch, bleibt bei eurer Profession, auch die Grenzen der eigenen Profession wahrzunehmen und sich Unterstützung zu holen. Ich glaube, das ist auch noch etwas in unserem Fachbereich, dass wir alles schaffen wollen. Wir wollen irgendwie die Person für alle Fälle sein und letztlich sich da auch bewusst zu werden, zu sagen, da gibt es aber noch andere Institutionen, Beratungen, ne, die uns da unterstützen können und auch sollten, oder?
Ja, ich bin deshalb besonders dankbar auch über den letzten Beitrag im Buch, Beitrag 17 von Hilal Wiret, die ja eine approbierte Kinder- und Jugendpsychotherapeutin ist und die ja wirklich in ihrem Kapitel auch so eine Checkliste bereitstellt. Wann sollte ich denn in die diagnostische Abklärung gehen? Wann ist es denn Zeit für eine multiprofessionelle Zusammenarbeit und Abklärung? Und wie nehme ich dabei auch die Eltern, die da natürlich vielleicht auch erstmal Sorgen haben, mit ins Boot? Weil du hast völlig recht, der Begriff herausforderndes Verhalten, der wird ja quasi benutzt für Verhaltensweisen, die mich gerade im Tagesgeschäft etwas stressen, hin bis zu doch natürlich auch Auffälligkeiten, die vielleicht auch auf eine neurobiologische Entwicklungsstörung hindeuten. Und da ist es, glaube ich, wirklich auch wichtig, wie du sagst, die Grenzen zu erkennen. Und dann ist es ja gerade wieder professionell zu sagen, ich bahne die Abklärung an, ich bahne die Zusammenarbeit mit der Frühförderung an, die ich natürlich auch schon kenne, weil wir stadtteilbezogen arbeiten. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig in diesem Bereich.
Für die Absicherung für alle, ne? Um dann auch wieder den Fachkräften die Sicherheit zu schenken und auch wieder in sich wirken zu können. Weil ich glaube, ja klar, Unsicherheit schafft Unsicherheit in allen oder auf allen Ebenen. Ja, du verfolgst mit dem Buch ja auch, so wie ich es wahrnehme, ganz klar das Ziel, dass wir eben den Blick etwas verändern, unsere Perspektive ändern, ne? Eben wegzukommen von Zuschreibungen, von Interpretation hin zu einem wohlwollenden, wertschätzenden Perspektivwechsel oder Blickwinkel, um Kinder so zu sehen, wie sie sind. Wie kann es Fachkräften im Alltag gelingen?
Ich glaube, das kann gelingen, indem ich wirklich einfach mal kurz innehalte und weiß, dieses Schubladendenken, diese Interpretationsfehler, die passieren uns einfach allen. Und die passieren uns insbesondere, wenn wir im sogenannten Säbelzahntiger-Modus sind, so nenne ich den mittlerweile, also in dem sympathischen Modus des autonomen Nervensystems, ja, wo wir eben im Kampf- oder Flucht- oder Freeze-Modus sind und wo wir selber gerade vielleicht gar nicht mehr in der Lage sind, rational zu reagieren und wirklich in die Reflexion zu gehen. In diesem Modus, in dem sich ja auch Erwachsene und nicht nur Kinder befinden, quasi nicht direkt ins Handeln zu gehen, das ist, glaube ich, so das ganz Grundlegendste dieses Konzepts von Fröhlich-Gildorf, eben zu sagen, stopp, wir halten einfach kurz inne, wir atmen durch und wir wissen, wir sind jetzt einfach gerade hoch gestresst. Und das muss man auch benennen, dass das einfach stresst. Ich sage auch mittlerweile, das zehrt an den Nerven. Ja, wenn ich da ein Kind in meinem Umfeld habe, im Unterricht oder in der Kita, das eine Verhaltensweise zeigt, wo ich einfach mir denke, das kann doch nicht wahr sein. Das hört nicht auf, das ist konstant. Also auch so diese Qualität. Und ich habe doch schon alles probiert und ich habe doch schon dreimal mit den Eltern geredet, dass die nochmal mit ihrem Kind reden und es passiert nichts. Und da innezuhalten, und ich glaube, dass es eben quasi jenseits der Atemübung, die dann vielleicht angezeigt ist, da einfach Fachwissen braucht. Ganz spezifisch, weil es eben nicht so ein einfaches Rezept gibt beim herausfordernden Verhalten, 1, 2, 3 und dann ist das abgestellt, sondern weil es eben dieses Fachwissen braucht und zwar auch das Ziel des Buchs, das so häppchenweise praxisnah zu präsentieren, weil, bleiben wir bei unserem Beispiel mit dem Beißen, in dem Moment, wo ich erkenne, das Kind exploriert mit dem Mund, deswegen steckt es den Finger in den Mund vom anderen Kind, beißt drauf und freut sich dann auch noch, wenn der schreit, dann kann ich ja dieses kindliche Bedürfnis, und da sind wir wieder bei eurem Ansatz, Bedürfnisorientierung, umlenken in was Produktives. Und dann kann ich halt Beißspielzeug oder Oral, also Spielzeug für oralische Erkundungen anschaffen. Da brauche ich eben mehr als Haltung. Ich brauche genau dieses Fachwissen in der Tabelle zu schauen, welche Gründe gibt es, zu sehen, das passt. Und dann eben auch dann in der entsprechenden Tabelle von Professorin Doktorin Dorothee Gutnecht zu schauen, das ist also die Ursache, dann mache ich das. Entlastend wirklich auch und auch zum relativ schnellen Ausprobieren, weil ja die meisten Kita-Teams eben nicht nochmal Zeit haben, zu jedem Phänomen, das sie stresst, einen eigenen Konzeptionstag zu machen.
Und sobald wir andere Wege gehen, merken wir, es verändert sich was im System und es kommt was anderes zurück, ne? Also da auch so diese Schlaufe zu verlassen. Ich denke auch gerade bei Fröhlich-Gildorf und bei diesem Prozessmodell auch immer wieder an das Zitat, zwischen Reiz und Reaktion liegt wirklich unsere Freiheit, der wir uns oft gar nicht bewusst sind, weil wir dann in diese Automatisierung schlüpfen. Und du sagst ganz klar, einmal durchatmen ist das eine, Fachwissen und andere Wege gehen, ne? Und das führt uns ja auch wieder, wenn wir bei der Bedürfnisorientierung sind, zu mehr Selbstwirksamkeit, statt wieder so zu fühlen, oh, es hat wieder nicht geklappt, ne, wie du es gerade beschrieben hast.
Und das ist jetzt tatsächlich auch das Spannende. Das Buch ist ja seit 3 Monaten draußen und ich kriege ja täglich noch Nachrichten über Instagram und an meine Uni-E-Mail. Und das ist natürlich das, was mich so freut, stellvertretend für die ganzen AutorInnen, weil es ist ja ein Teamprojekt, dass mir Leute ganz konkret schreiben, diese eine Strategie, die hat mir wirklich den Tag gerettet. Dieses eine Beispiel, das haben wir jetzt auch umgesetzt und das hat so viel Gutes bewirkt für dieses Kind, für unsere Beziehung, ja, so dieses ganz Konkrete. Oder eben auch, da sind wir wieder bei eurem Thema, ich habe erst jetzt so richtig verstanden, was eigentlich Bedürfnisorientierung ist, dass das nichts mit Wunscherfüllung zu tun hat. Und das bringt mich gerade so viel weiter in meiner konkreten pädagogischen Arbeit. Also es ist quasi das Elternteil, das mir schreibt, ich konnte jetzt einfach das Verhalten meines eigenen Kindes nochmal ganz anders erklären und der unserer Kita oder unserer Krippe oder unserer Klassenlehrerin nochmal so einen ganz konkreten Impuls geben. Und das war so das Anliegen. Und da jetzt so viele Nachrichten zu kriegen und zu sehen, dass das quasi jetzt schon in der Praxis wirken darf und zu einer Entlastung führt und zu einem anderen Umgang mit Kindern, die ebenso als so schwierig wahrgenommen werden. Das ist quasi so die größte Belohnung auch für mich und aber ich glaube auch für alle AutorInnen.
Total, total. Und wenn du gerade so auch dabei so schmunzelst und sagst, ja, ich kriege manchmal so E-Mails und Situationen, fällt dir oder fallen dir vielleicht ein, zwei Beispiele so ganz spontan ein, wo du denkst, das waren so kleine Strategien, die für uns vielleicht manchmal ja wirklich sowas sind, wie sowas ganz, ganz Leichtes, die aber genau in Situationen eben zu Veränderung führen. Hält dir da gerade irgendetwas ein, wo du denkst, ach.
Ja, also tatsächlich ist es wirklich beispielsweise die Friedenstreppe von Christa Schäfer, die sie auch in ihrem Kapitel das aggressive Kind, Fragezeichen, Konflikte unter Kindern begleiten, moderieren, beschreibt. Die Friedenstreppe ist einfach ein Instrument, das kann ich morgen aufstellen. Ja, ich kann es mit Kreide auf dem Schulhof einzeichnen und kann diese vier Schritte gehen. Ja, was ist passiert? Wie hast du es wahrgenommen? Was kannst du zur Lösung beitragen? Und worauf einigt ihr euch? Das kann ich ja sogar auch schon mit Kita-Kindern machen. Und das gibt eben auf dem Pausenhof in der Schule oder in der Kita dadurch einfach ein Konfliktmanagement dafür, ohne dass jetzt alle erstmal 2 Tage Fortbildung brauchen. Und das, da kriege ich eben wirklich auch die Rückmeldung, wir haben die jetzt aus Holz gebaut, wir haben die mit Kreide aufgezeichnet, wir haben uns die Symbole aus dem Buch ausgedruckt und wir haben damit jetzt angefangen. Und so nach einer Woche sehen wir, jetzt verstehen die Kinder das Format. Und nach einem Monat sehen wir, jetzt können die Kinder das sogar schon relativ eigenständig managen und gehen schon Richtung Konflikttreppe. Und das ist auch so ein Beispiel, eins von ganz, ganz vielen, wo ich sehe, da tut sich dann einfach was in den Einrichtungen.
Und das ist so wundervoll, wie du das beschreibst, denn dadurch wird ja wieder, ne, ich habe gerade die Selbstwirksamkeit der Fachkräfte angesprochen, aber auch wenn wir gerade an den Anfang unserer Folge und an unseres Gespräches denken, ne, der Stress, die Überforderung bei den Fachkräften, die ja selbst in diesen Situationen nach Orientierung ringen, weil wir wollen ja verstehen, wir wollen es ja verändern. Und dann bekomme ich solche Tools, solche kleine neue Handlungsimpulse, lerne darüber zu verstehen und fühle mich wieder sicherer. Das ist wundervoll, ne?
Ja, und gleichzeitig ist wichtig zu betonen, es braucht ein Konzept, weil diese Konzeptlosigkeit, die führt zur Erschöpfung. Es wird ganz viel in Deutschland gerade diskutiert über die Rahmenbedingungen in Kitas und Schulen, die fehlende Ausstattung, das fehlende Personal, die fehlende Qualifizierung der Fachkräfte. Und ja, das stimmt alles. Da haben wir ein absolutes Defizit. Und das müssen wir immer wieder auch der Bildungspolitik gegenüber betonen, dass das teilweise unerträglich ist, unter welchen Rahmenbedingungen pädagogische Fachkräfte arbeiten müssen. Jetzt kommt aber ein ganz großes Aber von mir. Und das Aber heißt, dass Strukturen und schlechte Strukturen natürlich nicht alles erklären, was teilweise an Qualität fehlt, was nicht geleistet werden kann. Und gerade in schlechten Strukturen brauchen wir Konzepte, die uns tragen. Wir brauchen klare Zuständigkeiten. Wir brauchen, bleiben wir wieder beim Beißen, wir brauchen ein klares Konzept, wenn morgen der nächste Beißvorfall stattfindet in der Gruppe. Wie gehen wir genau vor? Wie analysieren wir das? Wie trennen wir die Kinder? Das muss ausbuchstabiert sein für die Praktikanten, für die neue Fachkraft, die wir endlich gewinnen konnten nach langer Suche, für die Leitung. Dann entlastet es. Und dieses Ausbuchstabieren macht auch natürlich erstmal Arbeit, ja, aber dann trägt es und dann reduziert es Stress. Und gerade in schlechten Strukturen, gerade unter den Rahmenbedingungen, wie wir sie in Deutschland haben, wir diskutieren ja leider darüber, dass immer mehr unqualifiziertes Personal in die Einrichtung kommt, desto mehr brauchen wir ja so ein Konzept. Und ich glaube, da müssen gerade auch Leitungen, Träger ran und eben sehen, wir müssen gegensteuern, weil wenn es so konzeptlos weitergeht und Fröhlich Gildorf hat das ja untersucht und die Befragten sagen, 80% sagen, wir haben kein Konzept im Umgang mit herausforderndem Verhalten. Es passiert täglich, wir sind täglich gestresst. Je weniger wir darüber wissen, desto gestresster sind wir. Und ich finde, da muss einfach ganz klar sein, wir brauchen jetzt diese Konzepte, die müssen implementiert sein, die müssen greifen, damit wir eben auch diese Spirale stoppen an Überlastung. Ja, Fachkräftesicherung bedeutet, ich schaffe Konzepte, die meine Fachkräfte in den Einrichtungen, in den Schulen so weit entlasten, dass die nicht gehen. Wir dürfen uns nicht nur über Fachkräftegewinnung unterhalten, wir müssen uns über Fachkräftebindung unterhalten. Und das geht nur über Qualität, über klare Konzepte, die entlasten und die dann auch dazu führen, dass die in den Einrichtungen bleiben, die qualitätvoll arbeiten wollen. Deswegen hier, du hörst es an meiner Stimme, ein ganz, ganz klares Plädoyer an alle Verantwortlichen, die verantwortlich sind für Institutionssteuerung. Das müssen wir natürlich idealerweise auch am Ende uns anschauen. Wir müssen schauen, wie ist denn die Prozessqualität? Wie sind denn die Interaktionen zwischen pädagogischen Fachkräften und Kindern und Familien konkret? Also wir dürfen nicht nur über Strukturen sprechen, wir müssen auch darüber sprechen, was ganz konkret in Einrichtungen passiert. Und da bin ich natürlich Fröbel auch super dankbar, dass sie zusammen mit PetQuiz ja auch diese Machbarkeitsstudie für ein Qualitätsmonitoring in diesem Bereich auf den Weg gebracht haben. Weil ich glaube, gerade auch im Kontext von herausforderndem Verhalten müssen wir über die Strukturen oder gerade aufgrund der Strukturen schauen, wie kriegen wir diese Konzepte, wie wir sie auch im Buch beschrieben haben und viele andere, in die Kita für eine Qualitätsentwicklung.
Ja, du schreibst ein ganz, ganz großes Aha, was ich auch immer wieder erlebe. Ich frage das auch bei jeder Fortbildung am Anfang ab, zu gemeinsam durch die Wut, ne? Ihr seid herausgefordert? Ja, alle. Und wer hat was verschriftlicht dazu? Ui, wirklich, ich gehe fast auf 95% hoch, die mir rückmelden. Wir haben nichts, wir haben das Schutzkonzept. Wir gehen fleißig regelmäßig zum Erste-Hilfe-Kurs und frischen den auf. Und ich denke auch so, wie du sagst, wir brauchen das genauso im Hinblick auf unsere Reaktion, unsere Verhaltensweisen, wenn uns etwas herausfordert, um das regelmäßig auch im Alltag zu üben und nicht erst, wenn es kompliziert wird, sondern schon präventiv.
Und das ist wirklich, und das muss man ganz klar benennen, das ist Leitungs- und Trägeraufgabe. Deswegen haben wir ja auch in jedem Beitrag in unserem Buch, neben diesen Praxistipps, neben diesen Wissenshäppchen, immer das letzte Kapitel, das heißt Verantwortung von Leitung und Träger. Die müssen steuern. Und die müssen eben genau das anstreben, weil das natürlich erstmal auch überlastend ist. Was, jetzt soll ich auch noch was verschriftlichen? Jetzt soll ich mich in dem Trubel auch noch damit auf einer höheren Ebene auseinandersetzen. Und das muss dann eben wirklich von denen, die dafür bezahlt werden, nämlich die Leitungen und die Träger, angesteuert werden, damit es eben dann diese systematischen Konzepte gibt. Und ich empfehle da auch immer wieder, fangt mit den Themen an, wo der Leidensdruck im Team am größten ist. Es geht manchmal nicht um das große Ganze. Meine Tochter sagt das in letzter Zeit immer wieder, Kleines kann Großes erreichen, Mama. Und da hat sie so recht. Es geht wirklich darum, womit fange ich morgen an, als einzelne pädagogische Fachkraft oder vielleicht auch als Elternteil oder auch als Leitung? Was bearbeiten wir auf dem nächsten Konzeptionstag? Wo fangen wir mal an? Und das sollte sich, finde ich, sehr danach orientieren, daran orientieren, was gebraucht wird, auch in Bezug auf den Kinderschutz. Du hast ja gerade schon das Schutzkonzept angesprochen. Kitas sind ja in Deutschland mittlerweile dazu verpflichtet, ein Gewaltschutzkonzept, also für die Institution, zu entwickeln, zu implementieren und zu überprüfen, weil wir natürlich sehen, oder was heißt natürlich, wir sehen traurigerweise, zum Beispiel durch die Studie von Regina Remsberger-Kehm, die ja als Professorin in diesem Bereich geforscht hat, dass gerade wenn Kinder sich herausfordernd verhalten oder von uns so wahrgenommen werden, weil wir gestresst sind, weil die Strukturen schlecht sind oder weil wir einfach mit diesem Verhalten nicht umgehen können, dass die Reaktion dann, wenn es kein systematisches Konzept gibt, eine Reaktion ist, die in Richtung pädagogisches Fehlverhalten geht, psychische Gewalt, das Kind wird beschämt, es wird ausgegrenzt, bis hin zu physischer Gewalt, Zerren, Einsperren, Schlafenszwang, Essenszwang bei heiklen Kindern oder ein ganz, ganz großes Thema in der Fachpraxis, Vernachlässigung, unterlassene Hilfeleistung auf dem Pausenhof. Ja, dass nicht mehr alle Kinder sich sicher fühlen, weil es da Kinder gibt, die körperlich übergriffig sind und die anderen Kinder vor diesen nicht geschützt werden. Und da ist es besonders wichtig, dass wir professionell sind, um selber nicht körperlich übergriffig zu werden und um diese Kinder, die da in diesen Situationen in ihrer Not so herausfordernd sind, weiterhin so zu unterstützen, dass sie sich zugehörig fühlen und mit ihnen kooperativ und lösungsorientiert umzugehen. Und wenn das nicht passiert, wenn es diese Konzepte nicht gibt, dann haben wir eben gleichzeitig ein riesen Kinderschutzproblem. Und auch das sehen wir in den Daten. Das heißt, Professionalität im Umgang mit herausforderndem Verhalten ist institutioneller Kinderschutz. Und das entlastet auch wieder Fachkräfte, weil natürlich Fachkräfte, die dieses pädagogische Fehlverhalten zeigen, die diese Reaktion zeigen, in der Regel keine bösen Menschen sind. Die sind gestresst, die sind überfordert. Vielleicht haben sie auch Haltungen, wo ich sagen würde, das ist nicht entwicklungsförderlich für die Kinder. Aber die müssen quasi auch vor sich selber geschützt werden durch tragfähige Konzepte. Und ich denke, wir müssen über diese auch manchmal sehr unangenehmen Themen und Zusammenhänge sprechen, ganz offen.
Ganz offen. Und gerade wenn wir spüren, dass der Bedarf so groß ist und du es ja auch spürst, ne, mit dem Buch, wie ja es in der Welt ankommt und wie geschätzt es wird, weil es so notwendig ist. Ja, um jetzt die Schleife ein bisschen, um unsere kleine Folge zu schnüren, würde ich dich gern abschließend noch fragen, wenn du den Hörern und Hörerinnen zu dem Thema noch eine letzte Botschaft mitgeben könntest, vielleicht so deine Kernaussage oder deine Herzensbotschaft, was wäre dir besonders wichtig?
Also ich denke, was meine komplette Arbeit, die ich hier seit 20 Jahren in der Forschung, in der Lehre und in der Praxis mache, quasi verbindet, ist der gute Grund von Kindern oder auch von Familien, von Eltern. Wir haben ja auch einen Beitrag über schwierige Eltern, Fragezeichen, geschrieben. Den zu erkennen und immer erstmal an eine Herausforderung heranzugehen und zu sagen, ich bleibe offen, auch wenn ich schon denke, dass ich weiß, was der Grund ist, ich überprüfe das nochmal. Also auch in meiner Beratungspraxis, wenn ich Teams berate, falle ich immer auf die Schnauze, wie man auf gut Deutsch sagt, wenn ich nach dem Gespräch mit der Leitung schon denke, ich kenne das Problem. In 95% der Fälle erfahre ich auf der Teamsitzung, wo ich wirklich exploriere, wo ich verstehen will, ganz, ganz andere Ursachen. Also dieses Offensein. Und was ich auch noch an der Stelle sagen muss, ich bin ja 20 Jahre jetzt im Feld und war einfach in allen Bundesländern in so vielen unterschiedlichen Kitas und Schulen. Und ich sehe natürlich auch so viele pädagogische Fachkräfte, die so tolle Arbeit machen, die so bedürfnisorientiert sind, so fachlich und die sich trotz der schwierigen Rahmenbedingungen immer auch wieder die Zeit nehmen, diesen guten Grund aufzuspüren. Und da wünsche ich mir natürlich mehr davon. Aber eben nicht um jeden Preis. Ich wünsche mir, dass Fachkräfte wirklich da auch anders gesehen werden in ihrer Arbeit, dass sie entlastet werden und dass man ihnen diese Konzepte an die Hand gibt, um sie da auch zu unterstützen.
Liebe Andrea Touris, ich danke dir von Herzen für das spannende Gespräch. Ich denke, wir könnten noch ein ganzes Weilchen so weitersprechen, aber von dir hören wir mehr. Wir können von dir lesen und daher tausend Dank für dein Wirken, für deine Arbeit und dass du bei uns in der Folge gewesen bist.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung und diese Möglichkeit, hier auch über unsere Arbeit zu sprechen.
Dankeschön. Ja, und bei Ihnen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, möchte ich mich fürs Zuhören bedanken. Wir hoffen, dass diese Folge wieder neue Denkanstöße geben konnte und auch Mut machen, neue Wege im Umgang mit herausforderndem Verhalten zu gehen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, auf die ersten Jahre kommt es an.